Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder mit mir der Eva und dabei die Elka. Hallo Elka.
Hallo Eva.
Bist du auch so aufgeregt wie ich auf die heutige Folge?
Ja, ist eine spezielle Folge.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders. Es ist jetzt wieder einer dieser Momente, wo ich mir denke, es ist so toll, dass wir diesen Podcast haben. Also ich mache ihn ja generell gerne, weil wir ja über die coolsten Sachen im Universum sprechen können, die ja die besten und faszinierendsten sind. Aber wir haben ja auch immer wieder Kontakt mit sehr spannenden Menschen und tollen Persönlichkeiten. Und das freut mich immer ganz besonders. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen über Frauen gesprochen, die nach den Sternen greifen. Und diesmal können wir mit einer Frau sprechen, die auch irgendwie nach den Sternen greift, obwohl es eigentlich mehr Planeten sind, nach denen sie greift. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns, die Lisa Kaltenegger. Hallo Lisa.
Hallo.
Hallo. Freut uns, dass du uns heute Gesellschaft leistest und uns ein bisschen über Astronomie sprechen wirst. Ich habe im Vorfeld übrigens ChatGPT nach dir gefragt, ob es dich kennt. Und ich will ja ganz kurz einmal vorlesen, was ChatGPT zu dir sagt. Und zwar, Lisa Kaltenegger ist eine anerkannte Astronomin und Astrophysikerin, die vor allem für ihre Arbeit im Bereich der Erforschung von Exoplaneten bekannt ist. Sie ist die Direktorin des Carl Sagan Instituts an der Cornell University in den USA. Kalteneggers Arbeit ist besonders bedeutend, da sie dazu beiträgt, unser Verständnis davon zu erweitern, wie und wo im Universum Leben existieren könnte. Wie ist da der Reality-Check? Findest du dich da wieder?
Also ich bin begeistert, dass es besonders bedeutend ist und dass so alles stimmt. Und ich muss sagen, ich sitze hier gerade im Office von Carl Sagan, das jetzt mein Office ist. Und es ist echt total spannend, sich zu überlegen, wie die Wissenschaft jetzt schon seit tausend von Jahren jetzt schon Astronomie macht und auch versteht, warum es jetzt zum Beispiel Sonnenfinsternissen gibt und so weiter. Und jetzt mit immer neuen Instrumentationen, ja, zum Beispiel dieses ChatGPT, also AI, Artificial Intelligence, das ist ja jetzt wieder ein neuer Schritt, der uns hilft, Informationen eben zu bündeln und wieder Informationen zu sammeln. Und ich finde es schön, wenn die Informationen also auch passen, weil da muss man natürlich immer am meisten aufpassen, dass da noch nicht irgendwas ganz Seltsames mit reinkommt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, dass ChatGPT mich kennt und auch noch weiß, dass es was Besonderes ist.
Ja, geil. Nein, es ist ganz begeistert von dir. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin auch ganz begeistert von dir. Und zwar, ich habe natürlich auch ein bisschen deine Biografie angesehen im Vorfeld. Also für uns bist du ja ein österreichischer Exportschlager, mag ich jetzt nicht sagen, das klingt so abgedroschen. Du bist Salzburgerin und hast ja auch in Österreich studiert. Warst aber da auch sehr vielseitig, habe ich gesehen. Also du hast ja Film- und Medienkunde inskribiert, technische Physik, Astronomie, Betriebswirtschaft. Und hast du dann auch in Astronomie aber promoviert, also in Graz an der Karl-Franzens-Universität und hast dann aber ganz tolle Stationen gehabt. Also ich pick mir da jetzt nur ein paar raus. Also du warst bei der ESA in den Niederlanden, du hast am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg gearbeitet, du warst an der Harvard University, jetzt eben sitzt du im Büro vom Carl Sagan. Ich bin da ganz beeindruckt. Wirklich, ist das sein Büro?
Ja, ist sein Büro. Der gleiche Blick nach draußen.
Das nächste Mal machen wir eine Podcast-Folge bei dir im Büro und wir kommen vorbei.
Voll gern. Ich habe auch richtig gute Kaffeemaschinen hier. Also weißt du, da kann man Cosmic Latte dann hier machen.
Ah, die Einladung, die nehmen wir gerne an, natürlich. Ja, auf jeden Fall hast du einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, also zumindest für mich so als angehende Astronomin. Finde ich das ganz toll, was du da alles schon gemacht hast. Unter anderem bist du ja auch bei diversesten NASA-Missionen auch dabei gewesen. Also das ist schon recht toll und zeugt auch davon, dass du sehr viele Interessen hast. War da die Astronomie eigentlich bei dir von Anfang an dabei? Also war das klar, dass du den Weg einschlagen wirst?
Ich muss sagen, ich war von Anfang an neugierig. Einfach um die Welt um mich herum. Und es ist ja eigentlich jeder neugierig, halt auf verschiedene Dinge und so weiter. Aber ich wollte eben wissen, wie Sachen funktionieren. Und das ist natürlich, wenn du Kinder kennst, ist das normalerweise immer die Frage, warum, wie geht das? Und bei mir ist es eben geblieben. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, jetzt fange ich zum Studieren an. Was ich nicht wollte, ist, zum Studieren aufzuhören und zu sagen, ma, hätte ich doch was anders studiert. Und darum habe ich beschlossen, das war ein Plan, das erste Semester die verschiedenen Studien anzufangen, die mich sehr interessiert haben. Und einfach nur die größten Vorlesungen, also die großen Einführungsvorlesungen zu machen, um zu schauen, welche mir dann am meisten liegen. Und so habe ich am Anfang, wie du gesagt hast, mit Medienkunde, weil das war echt interessant. Betriebswirtschaft hat Japanisch dabei gehabt, also Sprachen haben mich immer schon interessiert. Mhm. Übersetzer auf Spanisch, da bin ich dann drauf gekommen, das ist viel zu detailliert. Also ich rede gerne in Spanisch, aber übersetzen, da muss man wirklich die Details kennen. Und eben Astronomie und technische Physik. Und nach diesem einen Semester war es so, dass mich eben die Astronomie fasziniert hat und auch diese technische Physik. Also die technische Physik, das ist mehr so das Ingenieurwesen für Physik. Und da gehst du in ganz kleine Details. Da musst du gleich Baukästen bauen und elektrische Schaltkreise bauen und Quantenmechanik, was ja so das Kleinste. Und die Astronomie war so dieses Große, die Frage, was es da draußen gibt, wie groß ist das Universum. Und irgendwie hat das für mich richtig gut zusammengepasst. Und hat irgendwie so mein ganzes Bild von der Welt so gut zusammengebastelt, könnte man sagen. Und darum bin ich bei beiden geblieben. Also ich habe mehr oder weniger diese zwei Studien fertig gemacht. Und diese Neugierde und dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Thematiken und verschiedenen Fachrichtungen, die hat es mir dann ermöglicht, bei der ESA anzufangen. Die haben so ein Programm für junge Leute, die gerade vom Studium fertig waren. Das heißt Young Graduate Trainee. Und die hatten eine Mission, um noch Leben im All zu suchen. Das heißt Darwin hat die geheißen. Und das war damals der erste Schritt, wie man im Leben im All wirklich aufspüren könnte um andere Sterne. Und die ist leider nicht geflogen. Die hätte 2017 fliegen sollen. Aber da haben wir natürlich auch noch nicht gewusst, wie viele Planeten es um einen Stern gibt. Aber das war so richtig spannend, dieses Design zu entwickeln und die wissenschaftlichen Fragen zu stellen. Und dann habe ich bei dieser Fragestellung, also nach was könnte man denn sehen, nach was könnte man schauen, von wegen Lebensspuren, da habe ich dann gedacht, naja, wir schauen nach der Erde, wie sie jetzt ist. Also 21% Sauerstoff und so weiter. Aber die Erde hat sich doch verändert im Laufe ihrer Zeit. Wie sie jung war, war sie ganz, ganz anders wie jetzt. Und da bin ich dann draufgekommen und habe gesagt, das müssen wir doch irgendwie modellieren, damit wir nicht Spuren von Leben verpassen, wenn sie nicht genau wie jetzt sind. Und so ist dann die Möglichkeit gekommen, zum Harvard zu gehen, um das wirklich zu machen. Und alles andere hat sich mehr oder weniger daraus ergeben, aus dieser Neugierde auf unsere und auf andere Welten. Und ja, es war viel Kofferbacken dabei, aber ich habe auch viele spannende Leute in ganz verschiedenen Ländern kennenlernen dürfen und mit denen zusammenarbeiten oder einfach nur Freundschaften in ganz vielen Ländern erstellen können, die heute noch passen.
Ja, das klingt ja ziemlich spannend und ziemlich abenteuerlicher Werdegang, den du irgendwie gehabt hast. Viele Stationen, wie du gesagt hast, viel Kofferpacken. War das irgendwie so ein Smooth Ride für dich oder hast du auch Momente gehabt, wo du gedacht hast, puh, ob ich das irgendwie hinkriege und das wird mir irgendwie alles zu viel oder warst du da schon immer sicher auf deinem Weg, den du gehen willst?
Also ich muss sagen, das ist wie wahrscheinlich bei jedem. Manchmal hat man so Momente, wo man so denkt, oh mein Gott, das funktioniert überhaupt nicht. Und manchmal denkt man sich, doch, das schaffe ich schon. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe zum Beispiel im Studium Erasmus gemacht. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Das ist einfach, im Studium kann man ein Auslandsseminar machen. Und da bin ich nach Teneriffa in Spanien geflogen, weil die waren so die einzigen, die damals schon die Suche nach Planeten gemacht haben, wie ich meine Diplomarbeit angefangen habe. Sie hat meine Diplomarbeit in Spanien gemacht, in Teneriffa, was natürlich eine wunderschöne Insel ist, aber ich habe wenig vom Strand gesehen. Ich war meistens bei den Teleskopen oben. Aber ich kann mich so erinnern, ich bin da angekommen, große Koffer, was das erste Mal verreist, noch Bücher mitgehabt und so weiter. Und da ist halt was schiefgegangen. Das heißt, es hat mich kein Mensch abgeholt. Das heißt, ich stehe da so als einsamer Student mit meinem Riesenkoffer und die machen schon die Lichter aus im Flughafen, weil mit denen, wenn ich kein Flug mehr aufkomme, wird der ganze Flughafen zugesperrt. Und das war so einer von den Momenten, wo man dachte, boah, Jägerle, das hast du jetzt aussuchen müssen. Du stehst jetzt mitten in Spanien, Gott sei Dank habe ich Spanisch gesprochen, stehst jetzt mitten in Spanisch mit einem richtig schweren Koffer und es holt dich kein Mensch ab.
Je, total vergessen worden.
Total vergessen worden. Und die waren eh total nett, die haben sich auch voll entschuldigt und so. Aber da denkt man sich dann, okay, was machst du jetzt? Und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich mal ein Taxi und dann brauche ich irgendwo ein Hotel, weil ich hatte ja auch Unterkunft da irgendwo und ich habe aber nicht genau gewusst, wo und wie man da reinkommt, weil die haben einen Schlüssel gehabt. Und dann, okay, es geht heute schief, aber morgen in der Früh trinkst irgendwo einen Kaffee und isst was Gutes zum Frühstück und dann gehen wir den Tag wieder an. Und ich glaube, das ist so eine Lebensphilosophie, die bestimmt auch jeder kennt, die einen eigentlich immer weiterbringt. Und so ist dieser internationale Weg, also es gibt auch Pannen, aber es gibt auch wahnsinnig tolle Sachen. Und das macht es dann auch wieder wert.
Hast du das Gefühl, dass man auch in Österreich Karriere machen kann oder muss man quasi ins Ausland gehen, um beruflich erfolgreich zu sein?
Ich glaube, das kommt total darauf an, welche Karriere man will, also in welchem Thema man noch arbeitet. In manchen Themen ist Österreich ganz vorn dabei und in manchen Themen ist Österreich vielleicht jetzt noch nicht so ganz vorn dabei, was absolut okay ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde es wichtig, von mehr als einer Institution zu lernen, weil du einfach viel mehr lernst, wenn du mit vielen anderen Leuten in Kontakt bist. Das heißt, ich finde es eigentlich wichtig für jeden Studenten, wenn es irgendwie geht, ein Auslandssemester zu machen oder ein paar Monate oder irgendwie mit jemandem auch international zu arbeiten, auch wenn du Österreich jetzt nicht verlässt, weil jeder einem ein gewisses Denkmuster mitgibt. Das ist eh logisch. Also ich denke über meine Forschung eine gewisse Weise und das bringe ich meinen Studenten bei. Aber es ist gut, wenn sie auch eine andere Sichtweise auf gleiche Probleme oder auch Problemlösungen kennenlernen, weil meine Sichtweise ist eine Sichtweise unter vielen. Und darum finde ich, ist dieses, wie du gesagt hast, muss man weggehen, ist einfach dieses Arbeiten mit anderen Leuten, mit internationalen Teams total wichtig, weil es einem eben ermöglicht, sich dann die Sichtweise auszusuchen oder eine neue zusammenzubasteln. Da muss man nicht unbedingt weg, aber wenn man weggeht, dann wird man ein bisschen mehr immersiv da in dieser Umgebung drinnen sein. Also das heißt, für mich war das immer sehr gewinnbringend, aber ich muss auch sagen, es war halt immer wieder neue Freunde finden, ein neues irgendwo zu leben, also dann irgendwie den Koffer wieder aufzuheben und sich ein Taxi zu suchen und irgendwie ein Hotel für die Nacht. Aber was es einem, glaube ich, auch bringt, ist, man merkt, dass man eigentlich verschiedene Probleme leicht übersteht, wo man sich am Anfang denkt, oh mein Gott, was geht, du bist da allein, keiner holt dich ab, du bist total jung, du hast keine Ahnung, was du tust. Und dann sagst du, okay, wenn das nochmal passiert, das letzte Mal ist auch gegangen. Dann das und das und das probiert. Und insofern finde ich es für mich persönlich was wichtig, diese Erlebnisse zu haben und diese verschiedenen Netzwerke kennenzulernen, diese Sichtweiten kennenzulernen.
Ich stimme dir da voll zu. Ich habe auch Auslandssemester in Spanien gemacht, im Bachelor und im Master in Argentinien. Und ich sage das auch meinen Studis immer wieder, dass das Beste ist, was man machen kann. Wobei ich muss sagen, ich muss zugeben, bei mir war es nicht so, dass ich mir das so fachlich ausgesucht habe, sondern weil ich Spanisch liebe und weil das einfach eine Lebenserfahrung ist. Und ja, diese internationalen Erfahrungen sind nicht vergleichbar mit dem, was man in seinem Daily Life so tut. Also das ist auf jeden Fall kostbar.
Ich muss halt sagen, ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, dass man unter anderen Bedingungen auch alles machen kann. Also man kriegt eigentlich auch eine Sicherheit und es ist absolut okay, sich Spanisch in Argentinien, ich finde es super, also ich wäre gerne in Argentinien. Ja. Ich bin nach Teneriffa gefahren, weil eben das Thema passt, aber auch, weil ich Spanien liebe und Teneriffa ist natürlich ein schöner Platz, also das darf man sich schon so aussuchen. Da muss man nicht nur von der Wissenschaft oder nur vom Thema gehen, soll man sich auch wohlfühlen und die Lebenserfahrung, wie du gesagt hast, einfach mit reinbringen.
Ja, ich bin da mit 21 war ich in Spanien und das war wirklich was, ich habe bei meinen Eltern vorher noch gewohnt. Also wie du sagst, man kriegt dieses Selbstbewusstsein, dass man da jetzt schafft, auch in diesem anderen Land, wo man die Sprache mehr schlecht als recht spricht, dass man da sich zurechtfindet, das ist schon ein gewaltiger Entwicklungsschritt, den man macht. Aber ich glaube, es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man in die Akademie gehen will, oder? Also ich habe jetzt kein PhD gemacht. Aber was ich so höre von Freundinnen, dass es halt für Postdoc und so weiter ist es einfach sinnvoll, unterschiedliche Institutionen und unterschiedliche Länder kennenzulernen und dort die Erfahrungen zu machen, oder?
Ich denke mal einfach, wenn ich jetzt mit einem Studenten arbeite, dann lernt der von mir, wie ich das Problem lösen würde, ja? Und das ist wieder Sinn der Sache. Aber das heißt, der oder die macht es dann gleich wie ich, zu einem gewissen Grad, ja, schon einen eigenen Spin vielleicht drauf. Aber wenn der oder die dann woanders hingehen und eine ganz andere Sichtweise kriegen, dann kommen die zurück und bereichern mein Team ja auch, weil dann lerne ich von denen und die können auch erst ganz was anderes jetzt machen wie ich. Und das ist, finde ich, interessanter, weil du willst ja nicht genau das Gleiche machen wie dein Professor und dann werden wir ja genau das gleiche Profil haben und die gleichen Lösungsansätze, weil das macht eh schon die andere Person. Du willst ja was Eigenes finden und das ist viel einfacher, wenn du verschiedene Sichtweisen mitkriegst und verschiedene Interessen eben in verschiedenen Gegenden entwickeln kannst. Und darum, glaube ich, ist es eben sehr wichtig, wenn du Wissenschaft machst, dass du diese internationalen Verbindungen hast. hast. Und das geht eben auch mit nicht jetzt unbedingt woanders studieren, aber mit woanders studieren ist es um einiges einfacher, weil du die Leute doch dann besser kennst. Du hast mit denen einen Kaffee getrunken, vielleicht ein Glas an Wein und du einfach ganz gemütlich den Telefonhörer aufheben kannst. Halt. Ist ja Handy jetzt, also keinen Telefonhörer mehr. Oder einfach einen Zoom-Call und sagen, hey du, ich mach das. Und ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht funktionieren. Was glaubst denn du? Und so eben ein Netzwerk aus Ideen und ein Netzwerk aus Wissen, das sich über den ganzen Globus spannt, zusammenkriegst.
Ja, was mich noch interessieren würde, du hast doch im Vorgespräch kurz erwähnt, Frauen in der Wissenschaft und vor allem seit ich beim Podcast dabei bin, ist ja ein bisschen so ein Schwerpunkt Frauen in der Wissenschaft, in der Technik. Wie war das für dich als Frau in der Astronomie? Hast du da jemals das Gefühl gehabt, dass du da irgendwelche Nachteile gehabt hast oder war es sogar, dass es sogar Vorteile gehabt hat oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt?
Also ich muss sagen, ich habe ziemliches Glück gehabt und das sehe ich erst so im Nachhinein. Weil ich meine, ich habe in Österreich studiert, aber ich habe meine Diplomarbeit in Spanien gemacht, wo es mehr oder weniger 50% von Frauen in der Astronomie gibt. Also das habe ich so gemacht. Und ich habe meine Diplomarbeit in der technischen Physik schon in Amerika gemacht, an der Johns Hopkins Universität, weil da gab es eine Möglichkeit, eben diese Biophysik, die mich auch total interessiert hat, da eben mitzuarbeiten. Das heißt, ich bin eigentlich dieser ganzen Sache ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil eben in Spanien ist es normal, dass Frauen jetzt Astronomie machen und an der Johns Hopkins Universität, wo also in der Biophysik, da gibt's erstens mehr Frauen in der Biologie und zweitens ist es länderspezifisch, wie weit jetzt oder wie die Idee ist, was Frauen in der Wissenschaft machen können oder sollen oder in Ingenieurwesen. Da gibt's natürlich riesige verschiedene Einstellungen. Und dann, wie ich die Doktorarbeit gemacht habe, habe ich die Doktorarbeit gemacht in der Europäischen Space Agency, also bei der ESA. Und dort hatte ich zwei schwedische Chefs. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, außer jetzt, wie ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich so zurück überlegt, habe ich mich so zurück erinnert. Und ich kann mich heute noch erinnern, da es war der ESA habe ich gearbeitet als Ingenieurin, als Wissenschaftlerin und ich war natürlich die einzige Frau im Team, war aber kein Problem, weil die waren alle total normal und nett und haben das eigentlich überhaupt nicht so gesehen, also dass das da irgendwie anders wäre. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten eine ganz große Ingenieurenkonferenz eben in der ESA, wo mein Chef einen Vortrag gegeben hat über diese Mission, an der wir gearbeitet hatten, über den Satelliten, der heißt Darwin. Und wir gehen da hin und der Chef sagt zu mir, oh mein Gott, das war die erste Woche, wie ich dort war. Und er sagt, oh mein Gott, ihr habt vergessen, die Folien zu kopieren. Ja, weil normalerweise hat es damals, hat jeder noch die Folien gekriegt, ausdruckt, wenn es einen Vortrag gegeben hat. Und ich sage zu ihm, du, fang halt einfach an, ich druck die Folien aus und bring sie. Und wir waren schon spät dran, ja, aber er ist stehen geblieben, war Schweden, und sagt zu mir, Lisa, jetzt hör mal genau zu. Wenn du jetzt gehst und mit den Kopien reinkommst, wirst du für immer die Sekretärin bleiben. Weil dann kannst du machen, was du willst. Und diese Kleinigkeiten, also du kannst ja sagen, es ist eine Kleinigkeit, aber das hat wahnsinnige Auswirkungen, wie deine Position im Team gezeigt wird. Weil wir sind da reingegangen, ich habe mich hingesetzt, das waren eigentlich alles, andere waren alles Männer, ja, ich habe mich da reingesetzt und er hat gesagt, ja, ich wollte euch nur vorstellen, das ist Lisa, der neue Ingenieur jetzt in unserem Team und ich wollte noch sagen, ich habe vergessen, die Sachen zu kopieren, wir fangen 10 Minuten später an, ich gehe jetzt kopieren. Und ich sitze da drinnen und es war klar, dass er auf keinen Fall jetzt die Idee hätte, dass ich jetzt kopieren gehe oder Kaffee holen gehe. Und das hilft wahnsinnig. Und da hatte ich mehr oder weniger, da habe ich das alles ein bisschen umrundet, würde ich sagen. Weil je weiter du bist in deiner Karriere, desto leichter kannst du diesen Sachen ein bisschen aus dem Weg gehen, kommen immer noch. Aber diese Sachen für junge Leute in der Forschung, die vielleicht jetzt nicht dem Stereotyp entsprechen. Das ist, was wirklich wichtig wird, dass jemand anderer, jemand, der schon ein bisschen weiter ist, da drauf schaut und schaut, dass es nicht aus dem Gleis geht, also dass die Leute jetzt nicht wie Sekretärinnen oder so behandelt werden. Und es gibt's natürlich, ist ja ganz logisch, weil zum Beispiel einfach nur dort zu sitzen in meinem Büro, also wir hatten da alle Büros in der ESA und dann, wenn immer irgendjemand jemand gesucht hat, sind die bei mir reinkommen und gesagt, oh, wo sitzt denn der und der? Und ich sage dann immer, sie sollten vielleicht die Sekretärin fragen. Und dann jeder so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe dann irgendwann mal die Tür zugemacht, das war einfacher.
Aber es ist super, dass der Vorgesetzte da das gesagt und nicht darauf hingewiesen hat, weil eben selber denkt man sich das vielleicht nicht. Das ist echt wichtig, dass man da Leute hat, die einen da unterstützen. Das hätte auch ganz anders laufen können.
Genau, und das Ganze ist, es ist ja wohl logisch, du bist die neue Person in dem Team, sicher gehe und kopiere das, damit der das machen kann. Ich meine, das hätte auch jeder männliche Kollege gemacht, was der gesagt, du, ich gehe kopieren. Nur muss man da halt ein bisschen aufpassen, dass es Stereotypen gibt für Frauen, wo du echt aufpassen musst, dass du dieses Bild nicht verankerst bei den Leuten. Und das war echt super, dass der das gemacht hat. Und irgendwie, was das war, eine Kleinigkeit eigentlich, aber es hat eine total riesen Auswirkung. Und das kann irgendwie jeder so mithelfen, würde ich sagen. Und da gibt's ja total viel Studien, was total interessant ist, dass wenn jetzt jemand was Abfälliges sagt, ja, zum Beispiel, die hat ihren Job nur, weil sie eine Frau ist oder Frauen sind nicht gut in der Wissenschaft, dann, wenn keiner was sagt, geht der oder die Sprecherin davon aus, dass jeder das Gleiche glaubt. Und es ist ihm gezeigt, dass die meisten Leute das eh nicht glauben, aber sie denken sich, ja, das, da brauche ich jetzt nichts sagen, ist eh klar. Und was wirklich hilft, ist, wenn man da was sagt, wenn man sagt, du, ich glaube das jetzt aber nicht. Und wenn du schon ein bisschen weiter bist, wenn du eine sicherere Position hast, kannst du natürlich das Ganze auch ein bisschen mit Humor angehen, wenn es geht. Also mit aufgesetztem Humor, aber das geht hin und wieder schon. Weil ich kann mich da erinnern, da war ich in Deutschland. Und da gibt's wahnsinnig tolle Kollegen. Also bitte, das sind nur Ausnahmen. Aber da hatte ich dieses Emmy-Noether-Stipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist ganz ein tolles Stipendium. Da gibt's Geld, dass man seine eigene Gruppe aufbaut und das ist wahnsinnig schwer zu kriegen. Und ich kann mich da erinnern, da waren wir beim Café im Institut und jemand sagt, ah, ja, diese Lisa, die hat das Frauenstipendium gekriegt, ja, das ist zufällig nach Emmy Noether benannt. Und ich habe mir dann gedacht, so, was machst, ja, da war so ein bisschen eine Stille und sagt dann, ah, in Deutschland ist es so, dass alle Preise, die nach Männern benannt sind, nur für Männer sind. Das habe ich jetzt aber auch nicht gewusst, weißt du, aus Österreich weiß man das ja nicht. Und dann haben eigentlich alle ein bisschen gegrinst und der hat sich irgendwie gedacht, weißt du, ist ihm dann aufgefallen, was er eigentlich gesagt hat. Aber das ist viel einfacher, wenn sie schon eine Position haben, die gesichert ist, weil dann kann man sowas sagen und versuchen, es irgendwie mit Humor zu nehmen und auch aufzuzeigen, was da jemand eigentlich gesagt hat. Weil ich glaube, vielen Leuten fällt es auch gar nicht auf, was sie so rausschieben hin und wieder.
Ja, ich glaube auch, dass da viel unbewusst passiert, aber ein guter Konter von dir auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, also so wie sich das anhört, dass du wahrscheinlich ja auch Glück gehabt hast, dass du da auch immer an so gute Führungsleute gekommen bist, ist glaube ich auch nicht ganz selbstverständlich. Ich höre auch so ein bisschen raus, dass du da auch immer recht selbstbewusst immer an die Sachen rangegangen bist. Also kurz das Thema Imposter anspreche, begegnet mir immer wieder auch und ich merke es auch zum Teil bei mir selber, dass ich gerade eben auch im Physikbereich, da zum Teil dazu neige, da vielleicht auch so ein bisschen, ja, die eigene Leistung unter den Scheffel zu kehren. Habe ich zum Beispiel aber bei den ganzen anderen Sachen, also ich komme eigentlich aus den Geisteswissenschaften ja gar nicht. Also ich habe da alles, was Kommunikation, PR, Marketing betrifft, also da braucht man mir nichts vormachen und da habe ich auch das Selbstbewusstsein. Aber wenn es da so oft in so um Physiksachen geht, dann merke ich dann auch, dass da, ja, dass ich da vielleicht ein bisschen schüchterner werde. Hast du das vielleicht auch erlebt oder war das bei dir eigentlich so von Anfang an, du sagst, nein, ich mache das und ich mache das gut und ich weiß auch, dass ich es gut mache.
Oh, ich glaube, ich würde einfach sagen, ich glaube, das hat jeder. Also wenn sie irgendein Problem angehen und dann funktioniert nichts und man sich denkt, ma, bitte, wenn es wer andere machen würde, würde das der oder die das super können, aber es bin halt nur ich, weißt du, der das nicht kann. Also was du gerade gesagt hast, Imposter. Und ich rede auch mit meinen Studenten über das, also sogar bei der Einführungsvorlesung in Astronomie, weil es ist total wichtig, weil das Problem kommt dann, wenn man sich denkt, man ist der Einzige, dem das so vorkommt und dass alle anderen ja so viel besser wissen. Und da gibt es tolle Studien, die zeigen, dass 3/4 der Studenten, besonders bei diesen Ivy League, also bei diesen wichtigen amerikanischen großen Universitäten, durch die Phase durchgehen, wo sie irgendwie glauben, sie gehören dort nicht hin und so weiter. Das heißt, einfach mal das anzusprechen. Und für mich persönlich, das ist jetzt ein bisschen eine komische Idee, aber für mich persönlich, was echt hilft, ist, wenn ich draufkomme, das mache ich jetzt gerade. Weil wie du gesagt hast, irgendwann merkst du bist ein bisschen schüchterner, du denkst, ach Gott, das ist bin nur ich, der das nicht kann. Und dann denke ich mir immer, okay, wenn das Gleiche meiner besten Freundin passiert wird, ja, ich nehme jetzt die ganzen Gegebenheiten und sage, das passiert nicht mir, sondern meiner besten Freundin, dann finde ich mich immer dann in dieser Situation, wo ich denke, hey, du machst das eh total super, du kannst doch gar nicht von dir erwarten, das alles zu machen. Und das hilft mir. Das ist jetzt ganz persönlich, das ist ja total witzig, dass das geht. Aber war, da war jetzt wieder was, wir schreiben Forschungsanträge und so. Und ich wollte eigentlich 3 schreiben und bin nur zu 2 gekommen. Und das war irgendwie mitten in der Nacht, weil du bist fertig wirst, ist eh ganz logisch. Und ich denke mir, Mama, bitte, nicht einmal zum 3. gekommen, wie machst du das? Und dann dachte, okay, Lisa, weil das eine andere Freundin von mir jetzt 2 geschrieben hätte statt einem, was der oder gar kam. Und dann mitten in der Nacht dann so. Und dann denkt man, okay, passt.
Ja. Hättest du es eigentlich auch toll gefunden, ja.
Ja, das ist ein guter psychologischer Trick, ja. Ja. Das funktioniert auch bei anderen Themen eben, wie du sagst. Wenn man sich wegen irgendwas anderem auch irgendwie schlecht fühlt oder, oh nein, sich runtermacht, ist das ein guter Tipp, ja.
Und es ist auch eine gute Idee, einfach einen Freund oder Freundin zu fragen.
Ja.
Weil das Problem ist, wenn man es nicht drüber redet, ist ja ganz logisch, dann wird es irgendwie größer und größer und größer und schwieriger und wichtiger. Während wenn man mit einem besten Freund, bester Freundin, also jemand, dem man echt vertraut, drüber redet und sagt, du, das hast du ja super gemacht, weißt du, warum glaubst du, das ist auch total nett, weißt du, wenn du so von außen die Bestätigung kriegst, also nicht nur, wie du das jetzt sehen wirst für den anderen, sondern dass du auch Leute hast, denen du vertraust, weißt du, die da auch sagen, du, das hättest jetzt wirklich besser machen sollen, aber auch sagen, du, was fragst du dich denn da? Also das ist ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist auch so Balsam für die Seele manchmal.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, und ich glaube, man darf auch nicht so streng zu sich selber sein. Also ich habe eine wirklich sehr nette Professorin in Quantenphysik und habe auch bei einem Übungsbeispiel, das ich dann vor der Tafel gerechnet habe, da habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich alle Fragen beantworten kann mit diesem Beispiel. Und dann hat sie auch gemeint, ja, das ist total okay, deswegen sitzen wir ja hier in der Übung, weil wir es noch nicht können, weil sonst wäre die Übung ja nutzlos oder nicht sinnvoll. Ja. Und das finde ich halt auch gut, dass man da vielleicht auch ein bisschen entspannter an die Sachen rangehen kann, ja. Aber merkst du das auch bei deinen Studentinnen vielleicht oder hast du da vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen eine Sensibilisierung bemerkt?
Also was ich mache in meinen Vorlesungen, also ich erkläre ihnen, warum es wichtig ist und ich frage Studenten. Ich sage ihnen, dass sie es am Anfang hassen werden. Weißt du, wenn du einfach kalt gefragt wirst in der Vorlesung um das und das, dieses Thema. Aber dass es gut ist, einfach die eigene Stimme zu heben. Und dass es ja ein nettes Environment ist, ja, wie in deiner Übung. Weil die Leute sind ja nicht da, um dich jetzt runterzumachen, sondern sie sind da, um was zu lernen. Und es ist absolut okay, dass du in der Wissenschaft was nicht weißt. Weil wenn man schon alles wissen würde, wäre es erstens langweilig und zweitens, warum würden wir es denn auch machen? Und da bringe ich die Leute dazu, hoffentlich, und ich muss sagen, im zweiten Drittel von der Vorlesung wird's normal. Im dritten Drittel finden sie es eigentlich ganz super, dass ich da immer nachfrage und jeden reden lasse und ihnen auch helfe zu sehen, dass auch die anderen Leute das nicht wissen, ja, weil du denkst ja immer, ich bin ja nur ich, der das jetzt nicht weiß, ja, oder die das jetzt nicht weiß. Und dass das dann also eine Community wird, wo du denkst, ah, das ist eigentlich normal. Und ah, der fragt nach, die fragt nach, okay, ich kann auch nachfragen. Ja. Und so finde ich es echt super in der Wissenschaft, dieses Netzwerk, dieses einander auch helfen oder auch Fragen zu stellen und auch zu sagen, okay, das weiß ich halt nicht, muss ich auch lernen.
So wird es dann auch zu einem sicheren Platz, wo man sich dann halt auch wohlfühlt, ja. Ja, sehr gut. Ich möchte jetzt aber auch dann gleich weitergehen, weil ich sehe schon, dass wir da schon recht lange reden und wir haben noch ganz viele Themen. Und zwar, ich habe auch gelesen, dass ein Asteroid nach dir benannt worden ist, 7734 Kaltenegger. Wie kam es denn dazu? Das möchten wir gerne wissen.
Aber das war total spannend. Da war ich gerade am Harvard und habe eben dieses erste Forschungspaper gemacht, wo ich ihm gesagt habe, wie lang könntest du auf der Erde von draußen drauf geschaut, ja, überhaupt sagen, dass es hier Leben gibt? Diese Frage hatte vorher noch keiner gestellt und das ist oft so, weißt du, wenn du an was arbeitest, auf einmal ist eine ganz normale Frage, die du dir stellst, die halt kein anderer, zu der noch keiner gekommen ist. Und da habe ich diese Forschungsarbeit gemacht, die zeigt, dass du auf der Erde seit circa 2 Milliarden Jahren sagen könntest, dass es auf diesem Planeten Leben gibt, eben die Kombination von Sauerstoff und einem reduzierenden Gas, ist dieser goldene Lichtfingerabdruck von Leben. Und da kommt dann einer zu mir ins Office, also ein Kollege von mir, und sagt, du, Lisa, also das war von der Community, die haben gesagt, boah, das ist eigentlich eine tolle Idee. Das war wahnsinnig viel Arbeit. Da habe ich 3 Jahre dran gearbeitet, dieses Modell zu entwickeln und das überhaupt rauszukriegen. Also das war viel Arbeit. Aber da kommt dann jemand rein und sagt, du, das war echt super, was du da gemacht hast, was immer total nett ist. Also positive Kommentare sind super, weil die bringen dich durch diese Durstphasen, wo du dann denkst, das funktioniert echt nichts. Und der hat gesagt, du, bist du nicht 77 geboren? Sag ich, ja. Und dann sagt er, 4. März, oder? Sag ich, ja. Und er geht wieder. Okay, passt. War kein 4. März. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt versucht, mir jetzt ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Und dann kommt er wieder und sagt, du, Wir haben nämlich einen Asteroiden und wenn die Asteroiden nicht benannt werden, dann gibt es ein Gremium, wo dann Vorschläge reinkommen, nach wem man die benennen könnte. Also das sind teilweise Sportler, das sind teilweise Wissenschaftler und so weiter. Und dann sagt er, und wir haben einen, der ist eben 7743, also 4. März 77. Und dann sagt er, du, aber dann wissen alle, wie alt du bist. Dann habe ich gesagt, ausnahmsweise.
In dem Fall geht das in Ordnung.
Genau. Aber das eine, was ich dann gesagt habe, ich habe gesagt, du, aber könnt ihr bitte schauen, dass es auf keinen Fall ein Asteroid ist, der irgendwann auf die Erde zufliegt, weil ich wollte vermeiden, dass es halt, oh mein Gott, Kaltenegger kommt. Und so habe ich gesagt, na, das, der kommt sicher nicht. Und so ist das geworden. Und ich muss sagen, das ist eigentlich super, wenn du da denkst, dass da jetzt einen Asteroiden gibt, der deinen Namen trägt, ist echt schön.
Ist schon eine Ehre, oder?
Ich bin schon.
Aber können das auch Sportler sein, weil du gemeint hast Sportler? Also kann man da irgendjemanden vorschlagen oder wie läuft das ab?
Ja, also das ist ein Gremium. Ich habe auch nicht gewusst, wie das geht, aber das ist ein Gremium und es werden dann Vorschläge bereitet, weil einige Leute, die Asteroiden haben, also oder nach denen Asteroiden benannt wurde, du kannst auch Asteroiden nach Städten und anderen Sachen benennen, die haben die Asteroiden nicht selber gefunden, wie zum Beispiel bei meinen. Ich suche nach keinen Asteroiden, das heißt, ich finde auch keine. Und da gibt es immer ein Gremium am Harvard Observatory, Harvard Center for Astrophysics, wo ich eben zufällig war, um da zu forschen in der Zeit. Und dieses Gremium nimmt eben Vorschläge entgegen und dann entscheiden die, nach wem jetzt so ein Asteroid benannt wird, wenn er nicht vom Entdecker benannt wird oder von der Entdeckerin benannt wird.
Ja, spannend, weil ich meine, nach einem Astronomen zu benennen macht ja Sinn, aber nach jetzt, ich weiß nicht, Lady Gaga es benennen, ist vielleicht nicht so naheliegend.
Ich habe keine Ahnung, ob es einen für Lady Gaga gibt und ich kann auch nicht sagen, was jetzt die Auswahlskriterien
was sind.
Ich war nur sehr stolz, dass sie einen nach mir benannt haben.
Vielleicht eh nochmal da anschließen, weil das war ein wahrscheinlich sehr cooler Moment in deiner Karriere. Was war sonst noch so ein Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Also ich habe mir jetzt vorgestellt, vielleicht das erste Mal, wo du deine Gruppe einen Exoplaneten entdeckt habt oder hat es da andere Momente gegeben?
Absolut. Zum Beispiel einer davon war in Wien bei der EGU, also European Geophysical Union Conference. Das ist eine ganz große Konferenz für Geophysiker. Und ich war da eingeladen, um einen Vortrag zu halten über diese Exoplaneten, weil du natürlich die Geophysik verstehen musst, wie diese Planeten funktionieren. Ist ein Teil dieses Riesenpuzzles, wie eine andere Felswelt, die vielleicht Leben beherbergen könnte, eben funktioniert. Und die haben mich eingeladen und das war total super, war eine Ehre, da jetzt einen Vortrag zu halten. Ich schreibe darüber im Buch ein bisschen. Bei einer Konferenz gibt's immer ein Gratis-Café. Und der Gratis-Café ist teilweise so grauenhaft schlecht. Weißt du, das ist für 11.000 Leute, müssen die jetzt Kaffee machen. Und das sind 20 Minuten. Und ich stehe da mit meinem Plastikbecher und denke mir, bitte, ich hätte doch einfach einen mitnehmen sollen. Weißt du, ich kenne mich ja aus bisschen Wien, hat ja super Kaffee. Stehe ja da, bin eigentlich schon ganz verzweifelt, weil der Kaffee so grauenhaft ist und ich nur total müde. Und dann höre ich eben Schritte. Also das kann ich mir nur total vorstellen. Ich bin in einer großen Posterhalle, um mir die Poster eben anzuschauen bei der Konferenz. Und dann kommt dieser William Brookie, das ist ein Wissenschaftler von der NASA her und der ist eben der PI, Principal Investigator, der die Kepler-Mission ins Leben gerufen hat und der eben die geführt hat. Und der hat damals zu mir gesagt, also da sind wir in Wien gestanden, es war kalt, schlechter Kaffee, der sagt zu mir, du Lisa, wir haben da zwei Signale und ich würde gerne, dass du dir das anschaust, weil es hat jeder gewusst, dass ich schon am nächsten Schritt arbeite, an diesen Planeten, die Felsen sein können und da eben diese Programme entwickeln, die sind ein bisschen so wie für die Wettervorhersage, wenn du willst, also halt für andere Planeten, wie das Klima dort ist, wie man Spuren von Leben, wenn es sie gibt, entdecken könnte. Und ich denke mal so, was? Weil zu dem Punkt hatten wir noch nicht, wussten wir nicht, dass es Felsplaneten gibt im richtigen Abstand, in dieser habitablen Zone, wo es nicht zu kalt und nicht zu heiß ist. Und dadurch, dass er mich fragt, diese Signale jetzt anzuschauen, haben wir gedacht, na hoffentlich, weil sonst würde er nicht mich fragen, wenn er jetzt jemanden für Gasplaneten braucht. Hoffentlich heißt es, dass diese Signale jetzt diese ersten Planeten sind, die uns sagen, dass es andere Planeten in der habitablen Zone gibt. Und natürlich alles total spannend, dann schickt er mir das. Und ich natürlich sofort, du hast ja in einem KP schlechte Internetverbindung, aber so wackelig, was ist mein Computer, in Harvard, und haben wir das angeschaut. Und das waren eben die ersten zwei Planeten, Kepler 62e und F, die wir in dem richtigen Abstand entdeckt haben zu ihrem Stern und die klein genug waren, um eben Felsbrocken zu sein wie die Erde. Weil es, wenn ein Planet größer wird, massiver wird, dann fängt er oft ganz viel Gas ein und wird mehr so ein Gasball wie Jupiter oder der Saturn. Und das immer bis heute in Erinnerung. Und das ist irgendwie lustig, weil das war zufällig in Wien bei dieser Konferenz, da war dieser grauenhafte Kaffee, es war total kalt. Und dann hat sich irgendwie dieser Moment so eingegraben, weil von diesem nicht so besonderen Moment wurde es auf einfach dieser strahlende Lichtblick, wo jetzt auf einmal wissen wir, dass es Planeten wie unserem im Universum wirklich gibt. Also ob er jetzt genau wie unsere ist, ist noch die Frage, die offen ist, ja. Aber wenigstens die Möglichkeit, es gibt einen Felsplanet im richtigen Abstand. Und die haben nicht nur einen gefunden, sondern zwei bei diesem ersten System. Und wir sind, das ist so wahnsinnig schwer zu finden. Das heißt, wenn du ein paar findest, weißt du, dass es da draußen so viele geben muss. Und die Kepler-Mission hat uns ja im Endeffekt gezeigt, dass einer von fünf Sternen einen Planeten hat, der so sein könnte wie unserer. Das heißt, wenn sie in der Nacht rausgehen und fünf Sterne abzählen, dann ist im Mittel einer davon hat einen Planeten, der so sein könnte wie unserer. Und in unserer Galaxie gibt es circa 200 Milliarden Sterne. Das heißt, es gibt Milliarden von Möglichkeiten für andere Erden da draußen. Und zum ersten Mal überhaupt, und darum habe ich das Buch jetzt geschrieben, mit dem 2021 Weihnachten haben wir dieses James Webb Space Telescope ins All geschossen, das zum ersten Mal groß genug ist, um genug Licht von diesen kleinen Planeten im richtigen Abstand einzufangen, um diesen Lichtfingerabdruck jetzt wirklich zu lesen und rauszukriegen, ob es da Spuren von Leben auf anderen Welten gibt. Aber das sind so die Momente, weil du gefragt hast, das sind so die Momente, an die man sich erinnern, die sich einem so eingraben. Und diese Entdeckung von Kepler 62e und F, das war ein Moment, wo sich mein ganzes Weltbild verschoben hat, weil vorher haben wir gehofft und danach haben wir gewusst, dass es Felsplaneten und andere Sterne gibt, die in der habitablen Zone kreisen.
Ich finde das nach wie vor immer extrem faszinierend, dass wir überhaupt in der Lage sind, das eben zu entdecken und zu untersuchen und zu erforschen. Also ich finde das extrem spannend. Ich habe auch gelesen, dass du ja unter anderem bei TESSI auch beteiligt bist. Kannst du da uns vielleicht ein bisschen was darüber auch erzählen, wie man die Exoplaneten entdeckt und vielleicht auch erzählen, woher man dann weiß, dass sie quasi habitabel sind, jetzt abseits davon, dass sie jetzt den richtigen Abstand zum Stern haben? Also gibt es da andere Methoden auch noch, um das zu untersuchen?
Die meisten Planeten, und wir haben jetzt schon mehr als 5600 entdeckt und mehr als 10.000 Kandidaten sind noch auf der Liste, wo wir uns eben das Signal noch genau anschauen müssen, um zu sagen, da ist bestimmt kein Fehler am Detektor oder am Teleskop. Weißt du, da muss man halt genau durchgehen, damit man da keine Fehlschlüsse macht. Das heißt aber, wir haben Tausende von anderen Planeten schon entdeckt. Und die meisten davon, also 7 bis 8 von 10, das heißt, die meisten Planeten, 8 von 10, haben wir mit der Transit-Methode entdeckt. Und zwar ist es so, wenn wir zufällig richtig auf den Stern draufschreiben, wenn wir zufällig richtig auf den Stern draufschauen, dann schiebt sich der Planet zwischen uns und den Stern. Das ist nur zufällig, dass wir genau richtig draufschauen. Aber wenn das passiert, dann deckt der Planet einen Teil der heißen, hellen Sternoberfläche ab. Das heißt, kurzzeitig schaut so aus, als ob der Stern ein bisschen dunkler wird. Und je nachdem, wie viel er dunkler wird, da kann man sich dann rausrechnen, wie groß dieser Planet ist, der um den Stern kreist. Und je nachdem, wie lang der Planet braucht, um den Stern zu kreisen, das hat damals ja Kepler schon rausgefunden, dass es hier eine Beziehung gibt, eine Verbindung mit wie lang ein Planet braucht, um seinen Stern zu kreisen und wie weit er weg ist vom Stern. Je weiter weg, desto länger braucht er. Und das heißt, wenn sich jetzt der Planet vor den Stern schiebt, dann kann man das beobachten, dann beobachtet man es ein zweites Mal, dann beobachtet man es ein drittes Mal. Und so kann man sagen, wie lang der Planet braucht, um den Stern zu kreisen und auch wie groß er ist. Das heißt, du hast einen Abstand vom Stern zum Planeten und da kann man sich dann rausrechnen, wie warm es jetzt ist. Und den Vergleich, den wir meistens machen, ist einfach, wie die Erde, kriegt er genauso viel Energie ab wie die Erde, kriegt er weniger ab, kriegt er mehr ab, dieser Planet um einen anderen Stern. Und wir haben jetzt schon ein bisschen mehr als 40 Planeten in dieser habitablen Zone entdeckt, die klein genug sind, also kleiner als 2 Erdradien, dadurch Felsbrocken sind wie die Erde. Das wissen wir, weil für manche von diesen Planeten kennen wir Radius und Masse. Das heißt, wir können uns die mittlere Dichte ausrechnen. Was das heißt, ist, du kannst unterscheiden, ob das ein Stein ist oder ein Gasball. Jetzt die Frage, die du gestellt hast, wie kann man jetzt sagen, ob das wirklich habitabel ist? Das ist eben genau, wo wir jetzt anfangen mit dem James Webb Space Telescope. Man muss in die Atmosphäre, in die Luft von dem Planeten dort reinschauen. Und wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, dann wird ein Teil des Sternenlichts durch die Luft, durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert, bevor es zu meinem Teleskop kommt. Und wenn man sich zurückdenkt an die Schule, dann weiß man, dass Moleküle aus Atomen bestehen und die schauen alle anders aus. Zum Beispiel, wenn du ein Wassermolekül hast, H2O, 2 Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom hängen so zusammen. Wenn du zum Beispiel ein Sauerstoffmolekül hast, dann hast du 2 Sauerstoffatome, die zusammenhängen. Das heißt aber, die haben alle eine verschiedene Struktur. Und Licht ist ja auch Energie. Wenn man rausgeht und die Hand raushaltet in die Sonne, merkt man, dass es wärmer wird. Das heißt aber auch, dass wenn Licht ein Molekül trifft und genau die richtige Energie hat, dann fängt das Molekül zu schwingen und zu rotieren an. Und ein Teil des Lichts kommt nicht zu meinem Teleskop. Und so kann ich rauskriegen von dem Licht, das es nicht bis zu meinem Teleskop schafft, welche Moleküle es auf dem Weg zu mir getroffen hat. Und das ist ein bisschen wie Stempel im Pass, die mir sagen, okay, also das Licht hat jetzt Wassermoleküle in der Atmosphäre getroffen, Sauerstoff, Methan. Und so kann ich eine Welt erkunden, die wahnsinnig weit weg ist. Einfach nur durch die Information, die das Licht, das von dort zu mir kommt, enthält.
Ja, ich finde, das ist ja ein Wahnsinn. Also, weil du ja sagst, dass das Licht, das zu uns kommt, wie lange das unterwegs war, wie weit weg das einfach auch ist. Also, ja, wir überschlagen uns das schon fast. Das ist schon fast Normalität, wenn wir sagen, ja, wir haben neue Exoplaneten entdeckt. Aber eben genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja, diese Untersuchung dann einfach. Ich finde das so extrem faszinierend, dass wir das machen können. Man muss sich das nur anschauen, wenn man daran denkt, wie zart die Atmosphäre bei uns, bei der Erde ist. Ja, und wenn man sich das dann überlegt, wie weit weg diese Exoplaneten sind, finde ich, das ist eine wahnsinnige Leistung, die wir hier haben.
Absolut.
Absolut faszinierend, ja, also dass wir das einfach so untersuchen können. Ich habe noch eine Frage, weil neben den Exoplaneten, hast du schon angesprochen, ist ja auch so ein bisschen die Suche nach außerirdischem Leben dein Spezialgebiet. Wenn man jetzt auf die Straße geht und jetzt Passanten fragt, wie sie sich denn außerirdisches Leben vorstellen oder Aliens, gibt es ja zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also es gibt ja einerseits die Idee von hochentwickelten, zivilisierten, fremden Spezien, die fähig sind zu interstellaren Reisen. Also wir reden hier eben von diesen wirklich hochentwickelten Zivilisationen. Und dann auf der anderen Seite, quasi auf der anderen Seite des Spektrums, gibt es dann eher die Mikroorganismen, dass man ja eher sagt, okay, man schaut, wo vielleicht Mikroorganismen vorhanden sein könnten. Aber wenn man jetzt dieser Frage nachgeht, wäre ja dann auch die Entdeckung nach ihnen eine ganz andere Herangehensweise. Also das wäre dann auch von der Methodik her, wenn ich jetzt eine hochzivilisierte Gesellschaft suche, gehe ich ja da anders ran, als wenn ich Mikroorganismen suche, oder?
Was eine Grundfrage ist, ist, wenn du nach Leben im All suchst, suchst du jetzt nach dem Äquivalent von uns, also nach anderen, vielleicht auch Leuten, die jetzt auch Radiosignale schicken wollen, oder suchst du nach Leben? Weil wenn man nämlich sich die Erde anschaut und die ist jetzt circa 4,6 Milliarden Jahre alt, wenn man sich das einfach vorstellt als eine 24-Stunden-Uhr, dann gibt's Leben circa seit 5 Uhr in der Früh, 3,5 Milliarden Jahren her. Und es gibt Spuren von Leben in der Luft, in der Atmosphäre seit Mittag, seit circa 2 Milliarden Jahren. Da hat die Biosphäre auf der Erde unsere Luft so verändert, dass man das nachweisen kann, wenn man die Erde von weit weg mit einem Teleskop anschaut. Wenn du jetzt aber suchst nach einer Zivilisation, die technologisch hochentwickelt ist, dann ist es in dieser letzten Sekunde vor Mitternacht. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht danach suchen solltest, aber du suchst dir eine ganz kleine Zeiteinheit aus oder ganz spezifische Situation aus. Während wenn du diese Gase in der Atmosphäre von einem Planeten suchst, suchst du nach einer Biosphäre, die den Planeten verändert. Und da könntest du Leben jetzt schon seit circa 2 Milliarden Jahren auf der Erde nachweisen. Also inkludiert uns, inkludiert aber auch, wie du vorher gesagt hast, ein single cellular, einzelliges Wesen. Und eigentlich finde ich das sehr spannend, dass es uns erlaubt, ohne dass wir kommunizieren müssen und ohne dass, sollte es ein anderes Leben im Universum geben, dieses Leben kommunizieren wollen muss, ja, weil sonst gibt es ja keine Signale, kann man sich so diese Planeten anschauen und rauskriegen, ob es auch anderes Leben im All gibt. Aber dann, um auf die Frage zurückzukommen, ja, welches Leben das denn dann wäre, wie es ausschaut, das ist eine komplett andere Frage. Es ist schon ewig schwer, überhaupt Spuren von Leben generell zu sehen, weil, wie du zuerst gesagt hast, diese ganz dezente Atmosphäre um unseren Planeten. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man einen Apfel hat, also wenn man die ganze Erde auf die Größe von einem Apfel zusammenschrumpft, dann ist unsere Atmosphäre, unsere Luft dünner wie die Schale von dem Apfel. Das heißt, das Signal ist wahnsinnig schwierig zu sehen. Und wenn du jetzt fragst, wo ist der nächste Stern, wo wir das überhaupt auch machen könnten? Das heißt, wenn man jetzt unser Sonnensystem, die Sonne mit den 8 Planeten, auf die Größe vom Keks zusammenschrumpfen, dann ist der nächste Nachbarstern circa 4 Fußballfelder weit weg. Das heißt, es ist so wahnsinnig schwierig, dieses ganz Mini-Signal zu entdecken. Aber wenn wir dann Spuren von Leben finden würden, hoffe ich natürlich stark, dann ist die Idee, ein größeres Teleskop zu bauen. Weil je größer das Teleskop, desto mehr Licht kannst du einfangen von einem Planeten, einer gewissen Distanz von dir, und desto kleinere Spuren, wie zum Beispiel Technologie, Gase, kannst du dann in der Atmosphäre auch aufspüren, um rauszukriegen, ob du jetzt auch jemand Industrie hat oder nicht, oder was es denn sein könnte auf diesen anderen Planeten. Und das ist dann der zweite Schritt. Aber jetzt tun wir noch uns wahnsinnig schwer, überhaupt Spuren von Leben zu entdecken. Und natürlich gibt es jetzt die andere Suchweise, das ist diese SETI-Suchweise. Mhm. Die nimmt jetzt nicht das Licht und spaltet es in seine Farben aus, um zu schauen, ob im Licht fehlt. Wie ich zuerst gesagt habe, das Licht, das jetzt auf verschiedene Moleküle geprallt ist und das nicht zu meinem Teleskop kommt, das machen wir. Aber es gibt auch eine Suche nach Extraterrestrial Intelligence, SETI, die eben genau spezifisch nach anderen Zivilisationen sucht, die auch kommunizieren wollen. Und da finde ich es eigentlich ganz lustig, weil da kommt oft die nächste Frage aus, naja, wenn wir jetzt Milliarden von Möglichkeiten haben, ja, wo ist denn dann jeder? Mhm. Weil warum ist denn noch keiner da? Und da ist natürlich, da lassen wir jetzt außen vor diese ganze UFO-Sichtungen, weil das sind immer so ganz seltsame Signale und die kann man dann interpretieren oder nicht, aber die halten der wissenschaftlichen Analyse leider nicht stand. Und ich muss sagen, das ist leider, weil es wäre natürlich um einiges einfacher, wenn die zu uns kommen würden, da muss ich sie nicht finden, weil das wäre gleich besser. Aber wenn du jetzt sagst, du suchst nach Signalen, dann ist es ja eigentlich interessant, dass du davon ausgehst, dass jeder jetzt uns sofort ein Signal schicken wird oder zu uns kommen möchte. Weil wenn ich meine Studenten frage, ist immer die Frage, okay, du hast 2 Planeten, beides zeigen Lebensspuren, einer ist 5000 Jahre jünger als wir, einer ist 5000 Jahre älter, also weiterentwickelt. Zu welchen, wenn ich jetzt nur die Ressourcen habe, um zu einem von den 2 zu fliegen oder mit einem von den 2 zu kommunizieren, welchen würdet ihr euch aussuchen? Und da sind meine Studenten eigentlich alle dafür, dass wir den Weiterentwickelten nehmen, weil die wollen ja irgendwas lernen oder möchten ja wissen, wie das jetzt ist, wie man jetzt das Klima stabilisiert oder wie man zwischen den Sternen reist, was immer du auch willst, und nicht den Jüngeren. Und wenn man das aber umdreht, dann sind wir ja eigentlich der Jüngere, weil wir sind gerade dabei, wir haben jetzt zum Stiefel am Mond gehabt, aber wir sind noch nicht einmal am Mars mit Leuten. Das heißt, was würdest du denn von uns lernen? Und da finde ich es eigentlich wieder witzig, dass wir diese Grundvoraussetzung mit einbauen in unsere Frage ist, naja, wenn uns keiner ein Signal schickt, heißt es gibt niemanden. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die gute Interpretation ist.
Ja. Ja, stimmt schon, ja, genau. Ja, das heißt aber, würdest du dann eher eure Suche vielleicht mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit versehen?
Ich muss einfach sagen, wenn du dir die Erde anschaust, dann gibt es Spuren von Leben seit 2 Milliarden Jahren, circa. Das ist eine viel längere Periode, wie es jetzt Leute gegeben hat oder überhaupt Technologiesignale. Das heißt, die Chance, einen Planeten, alle Planeten oder viele Planeten haben verschiedenes Alter, weil die Sterne verschieden alt sind. Das heißt, die Chance, einen Planeten jetzt genau zur gleichen Zeit in der gleichen Entwicklungsstufe wie unseren Planeten zu entdecken, die Chance sehe ich als eigentlich gering. Mhm. Weil du musst alles gleich sein, wie schnell die Evolution gegangen ist, wie alt der Planet ist, wie die Spuren von Leben sich entwickelt haben. Aber einen Planeten an einer Stelle in der Entwicklung von Leben, wo die Biosphäre eben schon den Planeten verändert hat, zu entdecken, das scheint doch viel einfacher, weil du viel mehr Zeit hast, ein viel größeres Zeitfenster hast, um das zu finden. Und darum mache ich eben die Suche im Lichtfingerabdruck dieser Planeten und diese Modelle, wie Planeten um andere Sterne eben sein könnten und welche Spuren Leben hinterlassen könnten, um Spuren von Leben nicht zu verpassen, wenn es jetzt gerade nicht eine perfekte Kopie von der Erde gerade jetzt ist.
Ja. Du erforschst ja jetzt Exoplaneten. Es gibt aber jetzt auch, ja, so, wie soll ich das sagen? Ich fange jetzt mal so an. Es gibt ja diese diversen ESA-Missionen, also ich rede jetzt von der JUICE-Mission, aber auch von NASA, Europa Clipper, die sich ja die Jupitermonde besonders anschauen möchten. Also speziell Ganymed, Callisto und Europa. Die haben riesige Eisschichten. Und da ist ja so Theorie, oder da geht man ja davon aus, dass es ja subglaziale Ozeane, also das heißt unter diesen Eisschichten Ozeane gibt, wo eventuell auch ein Lebensraum eigentlich entstehen kann und dass da vielleicht auch Mikroorganismen zu finden sind. Wie schätzt du denn das ein?
Also ich finde, diese Suche geht Hand in Hand. Weil das Problem ist natürlich, wenn du jetzt einen Planeten um einen anderen Stern hast, dann muss die Biosphäre, damit ich sie entdecke, dann muss das Leben, damit ich sie entdecken kann, die Atmosphäre dort oder die Oberfläche vom Planeten verändern. Also grün zum Beispiel wie bei uns die Pflanzen oder Sauerstoff wie bei uns in der Atmosphäre. Wenn du aber Objekte hast, wie diese Monde, super spannend, in unserem Sonnensystem, dann kannst du hingehen und zum Beispiel durch diese Eisschicht durchbohren und schauen, was in dem Wasser drinnen ist. Das heißt, du hast viel weitere Optionen, Leben zu finden. Oder du kannst eben am Mars landen und da jetzt reingraben und ein Schaufall von Material nehmen, das du analysierst auf Bruchstücke von DNA oder auf Bruchstücke von Zellen. Das geht nicht, wenn der Planet viel zu weit weg ist, also um einen anderen Stern kreist. Und so geht diese Suche Hand in Hand. Und ich habe große Hoffnungen, dass wir in unserem Sonnensystem vielleicht auch Leben finden könnten. Und was halt da lustig ist, und das beschreibe ich ja so ein bisschen im Buch, ist diese Frage zum Beispiel am Mars, wenn wir jetzt da Leben finden und es schaut genau gleich aus wie auf der Erde, also DNA mit der gleichen Zusammensetzung an Basen und so weiter, dann wird es total schwierig zu sagen, das ist jetzt ein Leben, das sich am Mars entwickelt hat, weil kann ja leicht sein aus irgendeinem Grund, dass Leben sich immer gleich entwickelt, oder wir haben es mitgenommen, weil natürlich, wenn wir diese ganzen Rover landen, die können wir nicht komplett sterilisieren. Mhm. Und am Anfang haben wir auch nicht gewusst, dass wir das jetzt so machen sollten, damit wir nicht von uns Leben jetzt mitbringen auf dem Mars, das dann völlig dort jetzt weiterlebt. Und so ist die Frage der Erforschung von diesen Plätzen in unserem Sonnensystem eigentlich total spannend. Insofern, wie können wir es erforschen, ohne dass wir unser Leben mitbringen? Und da ist die zweite Frage natürlich auch, wir wollen auch unser Leben nicht mitbringen, weil vielleicht ist es so, dass unser Leben aus irgendeinem Grund besser angepasst ist und dort das Leben dort ist. Das möchte man natürlich auf keinen Fall. Und so ist es ganz, ganz spannend, wie man sich verschiedene Sachen überlegen muss für die Suche im Sonnensystem und außerhalb vom Sonnensystem. Und mit Milliarden von Möglichkeiten außerhalb vom Sonnensystem finde ich das persönlich noch spannender. Aber natürlich, wenn man hier hinfliegen kann und sich das genau anschauen kann und schauen, welche DNA es gibt und so weiter, ist es eine super komplementäre und super spannende Suche im Sonnensystem auch.
Ja, ich finde es eben so spannend, weil es eben in unserem Sonnensystem ist. Und ich meine, es dauert zwar noch, also ich glaube, JUICE kommt erst 2031 an und die NASA-Mission, glaube ich, 2030. Also das dauert alles auch sehr lange. Aber ja, immerhin können wir ja hinfliegen. Ja, wahrscheinlich ergänzt es sich auch sehr gut. Und ja, vielleicht können wir auch über unseren eigenen Planeten dann auch noch was erfahren und wie bei uns das Leben entstanden ist.
Absolut. Es klingt voll optimistisch, ja. Also macht sehr hoffnungsvoll eigentlich.
Ja, also ich bin total hoffnungsvoll, was diese Missionen betrifft. Also ich bin da ziemlicher Fan von den Jupiter-Monden, muss ich sagen. Ja.
Und ich muss auch sagen, weil du gerade gesagt hast, dass wir über unseren Planeten lernen. Das finde ich eines der ganz wichtigen Sachen in dieser Suche, weil je mehr andere erdähnliche Planeten du jetzt findest, auch um andere Sterne, desto mehr lernst du darüber, wie ein erdähnlicher Planet funktioniert. Weil wir sehen natürlich unseren Planeten gerade jetzt und je weiter wir in der Vergangenheit zurückgehen, ist eigentlich total spannend, wenn man sich, also das Buch heißt Alien Earth, aber das ist nicht nur Erden um andere Sterne, sondern wenn du in der Vergangenheit die Erde dir anschauen würdest, würdest du überhaupt nicht sagen können, dass du auf der Erde bist, weil es gibt andere Kontinente, es gibt keine Himalaya, es gibt keine Alpen. Das heißt, wenn du einfach die Zeit zurückdrehst, dann ist eigentlich unser Planet auch eine Alien World insofern. Aber mit jeder anderen Alien Earth um einen anderen Stern in einer anderen Entwicklungsstufe können wir uns eben das Puzzle zusammenbauen, wie ein erdähnlicher Planet oder wie eine Erde funktioniert, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft sein könnte. Und das finde ich auch ganz spannend, weil wir wollen natürlich so viel wie möglich wissen, um auf unserem Planeten gut aufpassen zu können. Und ein Beispiel, was ich in einer Vorlesung öfter gebe, ist, und das ist jetzt komplett hypothetisch, das heißt, das weiß ich nicht, weil wir können die Atmosphären von diesen Felsplaneten noch nicht lesen. Wir machen es gerade zum ersten Mal mit den James Webb Space Telescope. Aber stellen wir uns einfach mal vor, wir würden jetzt viele Erden finden, die älter sind wie unsere. Und in all diesen Erden wäre in der Luft SO2 drinnen. Das ist Schwefeldioxid. Kommt aus Vulkanen raus, können wir nicht atmen, wäre nicht gut für uns. Das heißt noch lange nicht, dass es der Erde auf jeden Fall passieren wird. Aber es heißt, es wäre intelligent, eine Technologie zu entwickeln, das rauszufiltern aus der Luft, nur für den Fall, dass das jeder älteren Erde passiert. Und so kann uns diese Suche nach anderen Erden auch Einblicke in eine mögliche Zukunft geben und wie wir da auch reagieren können, um auf unserem Planeten besser aufzupassen.
Ich glaube, das ist eh auch immer ein wichtiges Argument, was man zum Beispiel auch in der Raumfahrt ja benutzt, dass wir ja auch über uns lernen. Also dass es nicht nur darum geht, irgendwie fremde Planeten zu besuchen und Fotos zu machen, sondern wir lernen ja auch sehr viel über die Geschichte, alles. Also es ist auch etwas, was nicht nur akademisch interessant ist, sondern ja auch dann wirkliche Auswirkungen haben kann. Aber ich glaube, man merkt schon, es gibt so viele spannende Themen und du hast ja schon ein gutes Stichwort gegeben. Ich wollte nämlich unbedingt noch über das Buch noch einmal genauer erwähnen. Es gibt so viele Themen, über die du reden kannst, wie wir gemerkt haben, und so spannend. Magst du vielleicht kurz erzählen in Alien Earth, was hast du da für Themen angerissen? Was ist so die Message oder was war dir ein Anliegen da mit diesem Buch zu erreichen?
Also wir leben gerade in dieser richtig spannenden Zeit der Entdeckung, weil wir jetzt nicht andere Kontinente entdecken mehr auf der Erde, aber ganz andere Welten um andere Sterne. Und ich glaube, oft kriegt man das gar nicht so mit, dass wir jetzt an dieser Schwelle stehen, das erste Mal die Luft von diesen anderen Planeten, die Atmosphäre zu analysieren und rauszukriegen, ob wir vielleicht nicht allein sind im Kosmos. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich wollte diese Begeisterung oder diese Zeitpunkte, die wir ja alle leben, ich wollte davon erzählen. Und ich wollte davon erzählen in einer Art, wo es jeden mitnehmen kann. Weißt du, ich nehme diese wahnsinnigen Distanzen und sage, okay, stellt euch einfach mal vor, das Sonnensystem, also unsere Sonne und die Planeten werden so groß wie ein Keks, dann ist der nächste Stern im vier Fußballfelder weg und so weiter. Aber damit man das ein bisschen sich vorstellen kann, weil das sind immer so Riesendistanzen und das ist dann einfach nur groß, ja. Und Ich habe mir auch gedacht, das fragen mich oft Leute, ja, welche von diesen Sci-Fi-Welten, die wir ja im Film sehen, könnte denn wirklich existieren? Gibt's die? Könnte es die geben? Gibt's vielleicht Planeten, die viel anders sind und noch viel seltsamer sind, wie sich die Science-Fiction das vorstellt? Und da bin ich auch schön eingetaucht und habe mit Science-Fiction-Autoren gesprochen und habe das eben in das Buch mit reingebracht und die seltsamsten Welten, die wir entdeckt haben. Und auch, was du wissen musst, eben um Spuren von Leben auf anderen Welten nicht zu verpassen, die Evolution von unserem Planeten und wie spannend das eigentlich war und die Vielfalt von Leben und wie interessant und wie bizarr es eigentlich jetzt, an was sich Leben alles anpassen kann. In den heißesten Schwefelquellen kannst du noch Leben finden, also für dich und mich echt schlecht, aber Leben kann sich da viel anpassen und das ist richtig spannend und da lernen wir gerade an ganz vielen Fronten total viel und es ist eben wichtig, das zusammenzunehmen, um dieses Puzzle, wie findet man Leben auf anderen Planeten, überhaupt anzugehen. Und das habe ich mehr oder weniger in Buchform verpackt. Hoffentlich so, dass es, also meine Mutter und mein Vater haben es gelesen. Die haben gesagt, ja, sie haben alles verstanden, was natürlich auch sein kann, dass die sehr lieb zu mir sind. Aber sie haben es auch schon für die Nachbarn gekauft. Also ich gehe davon aus, das war vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, na, ich habe schon ein bisschen reingeschaut und das ist eben das Besondere dann oder das sehr Coole daran, dass es so geschrieben ist, dass es nicht nur verständlich, sondern eben auch spannend ist und man einfach gerne weiterliest. Wie du auch schon im Vorgespräch gesagt hast, du wolltest jetzt nicht ein Paper schreiben für andere Fachmänner und Fachfrauen, sondern es ist wirklich für Laien ja auch geschrieben. Wie wichtig ist es dir denn, dass du, oder wie wichtig findest du es allgemein, dass Forschung kommuniziert wird und eben auch für Laien oder für die Normalgesellschaft verständlich gemacht wird? Und wird man da in der Community dann eher belächelt oder ist das etwas, was mittlerweile auch schon angekommen ist, dass das wichtig ist?
Also ich finde es total wichtig, weil ich rede gern, also ich komme aus Kuchl, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Salzburg, 20 Kilometer südlich. Und ich finde es total super, wenn eben, was weiß ich, Nachbarn oder Freunde vorbeikommen und sagen, oh, was machst denn du jetzt gerade genau und warum ist es wichtig? Und da einfach das mitteilen zu können, also zu sagen, warum es jetzt wichtig ist, warum es für uns alle wichtig ist, warum man jetzt da auch Steuergelder verwenden soll, um das zu machen, weil die Erde ja nicht jetzt so irgendwo isoliert in einem Globus ist, unter schützendem Glas oder so, sondern ein Teil des Kosmos ist. Und da gibt es natürlich diese Missionen, die zum Beispiel jetzt lernen, Asteroiden abzulenken. Und da muss man nur an die Dinosaurier denken und dass es die jetzt nicht mehr gibt, dass die wahrscheinlich gern ein Space-Programm gehabt hätten, ja. im Retrospekt. Und ich finde es total wichtig, das teilen zu können, weil es macht auch viel mehr Spaß, jetzt drüber reden zu können. Und ich bin eben neugierig auf alles, habe ich am Anfang gesagt. Ich hätte gern, dass andere Leute solche Bücher auch schreiben für mich, in denen, wo ich mich nicht versiert bin, damit ich da von allem Verschiedenen lernen kann. Weil das Problem ist, es gibt zu viel Wissen, ist ein gutes Problem. Im Augenblick, es kann keine Person alles Wissen jetzt mehr ansammeln, was super ist, weil das heißt einfach, wir haben schon so viel gelernt als Menschheit. Aber darum brauche ich bitte Leute, die die Bücher so schreiben, damit ich die ganze Information mitkriege, aber in einem Lesestil, wo es Spaß macht, wo es auch hängen bleibt. Und das, hoffe ich, ist bei meinem Buch eben gelungen. So wollte ich es denn schreiben. Ich wollte schreiben für jemanden, der sich interessiert. Und ich muss sagen, ich habe es auch so geschrieben, dass auch wenn Sie jetzt wirklich viel wissen über Astronomie, es gibt so viele Themen, die hier wichtig sind. Und diese Vernetzung ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig von den vielen Gebieten, um eben dieses Puzzle zusammenzugeben. Und hoffe, dass auch Leute, die jetzt wahnsinnig viel schon über Astronomie gelesen haben, also da habe ich auch ein paar Leser gehabt am Anfang, die mir gesagt haben, du, ich habe eigentlich über Exoplaneten und Astronomie schon total viel gelesen, aber diese Sichtweise und wie das alles zusammenpasst, das war mir eigentlich auch total neu, weil die Forschung eben solche schnelle Fortschritte macht. Es ist einfach rasant und spannend und ich nehme sie mit in ein Buch, zum Beispiel in mein Biologie-Lab, wo ich in Biologie, wo ich verschiedene Biota eben wachsen lasse und dann messe, damit wir eben sehen, wie jetzt andere Lebensformen in meinem Teleskop ausschauen könnten. Oder wir gehen in mein Geologie-Labor, wo wir dann die verschiedenen Mineralien schmelzen, damit wir sehen, wie es jetzt auf den heißen Planeten ausschauen könnten, wie diese Lava-Meere, die wir sehen können, im Teleskop, dann uns rückschließen, lassen darauf, aus welchem Material diese Planeten entstehen. Und so ist es hoffentlich auch sehr überraschend, die verschiedenen Aspekte, die da wichtig sind und wie das alles zusammenpasst.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass du da wirklich so in einem Plauderton mit mir sprichst, also so ist das Buch auch geschrieben, und so ganz nebenbei streust du dann ganz viel Wissen rein. Also dann irgendwie so, man liest das so ganz locker flockig vor sich hin und plötzlich hat man gelesen, wie eigentlich Planeten entstehen und woher die Metalle kommen, und habe ich ganz nett gefunden, das hat mir ganz gut gefallen. Und weil du es jetzt auch gerade schon angesprochen hast, ich bin ja natürlich ein Science-Fiction-Nerd, also im Universum spreche ich ja immer wieder über die Science- und Science-Fiction-Filmen. Das heißt, ich muss da jetzt natürlich nochmal reingrätschen, wenn du Science Fiction erwähnt hast. Welche Welten haben dich denn da inspiriert oder wo du sagst, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es die in echt auch gibt?
Also da gehen wir durch ganz viele durch, und zwar, das ist natürlich jetzt eine Selektion, die ich gemacht habe, aber ich habe zum Beispiel mit Andy Weir, der hat den Martian geschrieben. Mhm. Mit dem habe ich ge-emailt, das war total lustig, cool. Weil der gesagt hat, du Lisa, diese Planeten, die ich da erfunden habe, was der das und das, ja. Weil der liebt Science Fiction, der schreibt Science Fiction, der liebt Science, der kennt sich gut aus. Mhm. Der sagt, du, aber wie ist denn das mit dem und dem? Das war nach dem Buch rauskommen. Und ich sage, du, Andy, der Teil passt, aber der andere Teil, da stimmt's nicht ganz. Dann habe ich gesagt, das nächste Mal, ja, e-mail dann mir, bevor das Buch schreibt, was hier super ist. Und Alistair Reynolds ist einander total toll. Science-Fiction-Writer, mit dem ich eben von der ESA-Zeit kenne, weil der war ein Wissenschaftler bei der ESA, bevor er eben Science-Fiction geschrieben hat, und mit dem eben auch über seine Welten zu sprechen. Aber jetzt speziell eben was rauszupicken bei Andy Weir, was über das letzte Buch, das er geschrieben hat, das ist echt total lustig und informativ. Das heißt Hail Mary, und da macht er die Vision, dass wir eben Leben entdecken, aber total lustig. Also ich will jetzt da nicht so viel sagen, das ist ein Buch, Tipp, wenn Sie es noch nicht gelesen haben. Aber die ganzen Sachen, die ich jetzt rauspicke, ist zum Beispiel ein einfaches, ist Tatooine, mhm, mit diese Star Wars Welt mit den zwei Sonnen. Da gibt es schon Welten da draußen, die wir wissen, die um zwei Sonnen kreisen. Und es gibt auch welche, die haben vier Sonnen. Also nicht nur zwei, die kreisen um zwei, aber dann gibt es noch zwei andere Sonnen, die auch da dazugehören. Und ich denke mal, da hat ein Freund von mir ist gekommen und hat gesagt, du hast jetzt für mich Star Wars zerstört. Und ich habe gesagt, was habe ich denn gemacht? Ich liebe ja Star Wars. Also ich schaue das ja an, und Star Trek auch. Also ich bin, mhm, Science Fiction, sehen Sie bei den meisten Wissenschaftlern, besonders Astronomen, die mögen das ja total gern. Weil ich habe da reingeschrieben, naja, bei Tatooine habe ich mich immer gefragt, wo ist denn jetzt der zweite Schatten? Und der hat gesagt, seitdem kann ich das jetzt nicht mehr anschauen, ohne immer an den zweiten Schatten zu denken. Da habe ich gesagt, ja, das macht ja nichts.
Jetzt hast du es bei mir auch gerade zerstört, glaube ich.
Oh, tut mir leid. Also bitte nicht das Buch lesen, wenn Ihnen das zu nahe geht. Oder den Teil überspringen. Das Buch lesen, aber den, okay, Teil überspringen.
Okay, gut.
Ja, also Arrival finde ich noch total spannend, weil einfach da ein ganz anderer Zugang ist zur Kommunikation. Mhm. Weil oft denkt man sich ja eigentlich, diese Nachricht, wenn eine Cam, die würde man verstehen, die wäre in Englisch oder in Deutsch oder in einer visuellen Sprache, die wir verstehen. Aber Arrival spielt hier mit diesem Konzept, dass sogar etwas hier landet und dass Alien landen auf der Erde und dass wir erstmal die Sprache lernen müssen, um uns zu verständigen. Und wo man da jetzt noch weitergehen kann, also das hat, glaube ich, noch nicht einmal, oder ich habe keinen Science-Fiction-Film oder Buch davon gelesen, heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Aber wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren, 2020, den ersten Planeten um eine Sternenleiche entdeckt, um, mhm, einen weißen Zwerg. Da ist der Stern explodiert und da gibt's aber noch einen Gasplaneten, der jetzt da rumkreist, was ja eigentlich überhaupt nicht gehen sollte, weil der Stern ist explodiert. Ja. Das heißt, dass der Planet jetzt noch dort ist. Und da finde ich, dass die Science Fiction jetzt ein Mandat hat, da jetzt gute Science Fiction Romane oder auch Filme zu schreiben über die Sachen, die wir finden, weil manche sind seltsamer, wie sich die Science Fiction das überhaupt ausgedacht hat.
Das ist ja das Spannende, wenn sich das gegenseitig so befruchtet. Also nicht nur jetzt die Science Fiction, dann die Science. Also das kennt man ja von Star Trek sehr gut, wo man immer sagt, dass ja dann die Technik ein bisschen von Star Trek inspiriert ist und was wir ja heutzutage ja dann wirklich haben, also die ganzen Touchscreens zum Beispiel, sondern ja eben vielleicht mal auch die Science Fiction inspiriert. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Hast du so einen Lieblings-Exoplaneten in einem Film, wo du sagst, ja, also vielleicht Tatooine, wo du gerne wohnen würdest oder mal, wenn man hinfliegen könnte, hinreisen könntest?
Also ich muss sagen, ich habe einen Lieblingsmond im Augenblick und das ist natürlich Pandora von Avatar, weil einfach diese connected, also nicht der Konflikt, also die können sich denken halten, aber diese Idee von dieser Biosphäre, mit der man kommunizieren könnte. Weißt du, wo wir ja immer mehr herausfinden, dass sich die Biosphäre auf unserem Planeten unterhält, dass zum Beispiel Bäume Signale senden, wenn sie jetzt befallen werden vom Schädling und dadurch andere. Ja. Ich meine, das ist ja total spannend und darauf baut ja dieses ganze Konzept auf, weil in diesem Film zum Beispiel war die Science total wichtig. Also die haben das ja einfach nur weitergespielt. Und ich denke mal, einfach auf diesem Mond zu stehen und dann diesen Gasplaneten am Himmel zu sehen und dann diese Biosphäre um mich herum. Und dann haben die natürlich auch ein wunderschönes Bild. Und dann auf so einem von diesen, weiß ich nicht, das ist jetzt kein Dinosaurier, aber da zu fliegen, also da wäre ich voll mit dabei, wenn mich jemand lässt.
Stimmt, das ist auch optisch, finde ich sehr ansprechend, hat mir auch immer sehr gut gefallen, das stimmt, ja. Ja, ich glaube, das ist eine Welt, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, einzutauchen, ja. Ja, sehr gut. Also bevor wir hier noch weiter abdriften in fremde Welten, ja, möchte ich mich bedanken bei dir. Das war ein super spannendes Gespräch mit dir.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dieses ganze Gespräch so wundervoll gesteuert habe zwischen den verschiedenen Themen.
Ja, das ist ja auch ein sehr vielfältiges Thema. Ich glaube, da könnten wir noch stundenlang sprechen. Also ich finde es ja auch super spannend und es macht auch sehr viel Spaß. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ein paar Sachen konnten wir anreißen. Natürlich gäbe es noch viel mehr, aber ich glaube, es ist mal ein guter Anfang, Alien Earth zu lesen und dann hat man schon ein bisschen eine Ahnung von dem Thema und einen Überblick.
Und was ich gern hätte, wenn Sie das jetzt gehört haben, gehen Sie einfach heute Abend oder wann immer es jetzt nicht wolkig ist rauf und schauen Sie sich die Sterne an und zählen Sie bis 5. Weil einer von 5 Sternen hat im Mittel einen Planeten, der vielleicht so sein könnte wie unserer. Und das, also man sieht den Planeten jetzt nicht am Sternenhimmel, aber die Sterne, die können Sie sehen. Und das eröffnet auch wahnsinnig schöne Möglichkeiten über unsere Verbindung wieder zu diesem faszinierenden Kosmos, in dem wir leben.
Das gefällt mir wieder. Ich bin ja so die immer diese romantischen Sachen mag in der Astronomie. Stimmt. Die Eva wäre die wissenschaftliche. Ich mag diese romantischen Sachen. Das finde ich sehr schön. Dankeschön.
Ja, stimmt. Haben wir ein sehr romantisches Ende jetzt hier noch gefunden. An unsere Hörerschaft, wenn ihr Fragen habt natürlich oder Feedback zu der Folge natürlich sehr gerne. Ihr könnt uns natürlich wie immer erreichen über unsere E-Mail-Adresse contact@cosmiclatte.at oder wir sind auch über die Social-Media-Kanäle auf Instagram und auf X vertreten. Ihr könnt euch natürlich auch bei uns bedanken mit einem Kaffee, wenn ihr wollt, über PayPal. Könnt ihr uns Spenden zukommen lassen oder ihr könnt ein Abo abschließen auf Steady oder Patreon. Da könnt ihr schon mit einem kleinen Beitrag ab 3 € im Monat uns unterstützen, denn wie ihr wisst, wir bekommen kein Geld für diesen Podcast, machen ihn dafür aber umso lieber. Und darum bleibt uns nur zu sagen Danke und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Total super, na, freut mich total.
Ja, dann danke nochmal, das hat echt Spaß gemacht mit dir.
Und super, freut mich.
Sehr spannend. Ja, danke dir, ja.
Danke, okay. Schönen Tag.
Schönen Abend euch.
Ja, danke dir auch, schönes Wochenende, tschüss.
Danke, ciao.
So, Elke, bist du noch da?
Ich bin auch noch da, warte mal, ich muss jetzt nur schauen, dass du das abschalt.
Ah ja, okay, ja. Da ist es nur einfach, nur auf den roten Telefonhörer, cool. Dann bist du weg. Cool. Okay.